Kunstradio. Radiokunst.
Einen schönen Abend im Kunstradio. Ihnen und Ihrem Doppelgänger. Denn um den geht es heute. Nicht um Ihren, um den eines Prager Studenten.
Die Identität ist die Krise. Hat keinen Zweck. Dafür wird sie mich zerdrücken. Das sind nicht meine Bewegungen. Das ist nicht mein Körper, der sich da bewegt, in der Lache. Jemand liegt in der Lache. Die Verkörperung meines Spiegelbildes. Ein vernichtendes Gefühl. Und liegt es nicht mehr?
Wie fasse ich, dass du gerade mich so heiß verfolgst? Es scheint, ich bin dir bekannt.
Faselei! Wer bist du?
Das ist nur schwer zu sagen.
Ach was, keine Ausflüchte hier! Wer bist du?
Der Wahrheit die Ehre. Ich bin nicht. Nicht in gewöhnlichem Sinn.
Das hat keinen Sinn, deine Antwort. Du bist nichts weiter als die Umkehrung von mir.
Ich bin ein anderer, nicht du. Darum bist du du und nicht ich. Darum bist du da und nicht hier. Darum hast du andere
Keine
Gewohnheiten.
Gewohnheiten hier.
Du hast doch eine Gewohnheit, die darin besteht, nicht ich zu sein.
Ich bin ich und du bist auch ich. Du bist ich, nichts anderes.
Eine Performance ist ein Hörspiel, ist Radiokunst. Am 7. Oktober fand im Grazer Funkhaus und im Rahmen unseres nun schon hinlänglich bekannten Symposiums eine Performance statt. Prager Student von Laszlo Reves und Gábor Bora. Wir baten die beiden Künstler, die audiovisuelle Aktion speziell fürs Radio neu zu gestalten. Und sie entschieden sich für die klassische Form des Hörspiels. Warum? Das erfahren sie später. Zuvor wollen wir noch von der ungarischen Künstlergruppe Indigo reden und von deren Initiator, dem Multimedia-Artisten Miklós Erdei. Der 1986 verstorbene Erdei gilt als Leit- und Integrationsfigur einer ungarischen Avantgarde, die in ihrer Arbeit bewusst die Grenzen der einzelnen Kunstdisziplinen sprengt. Erdei selbst war Maler, Filmemacher, Aktions- und Objektkünstler. Er kreierte eine eigenständige Form von Fluxus und beschäftigte sich jahrelang mit der Umsetzung mathematischer Probleme in bildende und darstellende Kunst. Ein Polyartist, würde Peter Weibel dazu sagen.
I should approach any art form anytime I have the opportunity or the will. Or come to that conclusion that I should work with video or painting or statue or whatever.
Laszlo Reves, Mitglied der Gruppe Indigo. Jede Kunstform ist auszuprobieren. Eingrenzung ist Verengung. Was auch immer sich anbietet, gilt als Herausforderung. Video, Malerei, Skulptur und so weiter. Von Erde hat die Gruppe Indigo nicht nur diesen Abbau der Fronten übernommen, sondern auch dessen Materialtheorie. Alles Material ist auf seine Kunsttauglichkeit zu überprüfen. Seit Jahren betreibt man sogenannte Materialexperimente, zum Beispiel mit Kohle, Sand, Gänsefett, Rechentabellen, Kleidungsstücken oder, wenn es sein muss, auch mit Urin. Wenn alles Rohstoff von Kunst sein kann, dann darf man sich auch in den Möglichkeiten der Vermittlung von Kunst keinerlei Grenzen setzen. So propagiert Indigo auch hier die Vielseitigkeit und tanzt auf allen Kirtagen. Vom alten Tafelbild zur Aktion, von Video zu Radio, von wissenschaftlichen Vorlesungen zum Experimentalfilm. Indigo lässt nichts anbrennen. Im Extremfall eignet man sich auch Konventionelles, scheinbar ungebrochen an. Konventionelles wie zum Beispiel das Hörspiel. Zum Beispiel die Geschichte vom Prager Studenten. Warum ausgerechnet diese? Das hängt wiederum mit Miklós Erdei zusammen. Ein, wenn nicht das zentrale Thema Erdes, ist die Wirklichkeit und ihre Verdoppelung. Das Problem von Original und Kopie, von Einzigartigem und dessen Duplikat. Viele seiner Zeichnungen, Aktionen und Filme beschäftigen sich mit diesen nicht nur kunstphilosophischen Phänomenen. In einer theoretischen Abhandlung widmet er sich sogar der biologischen Verdoppelung. Die Existenz menschlicher Duplikate, schreibt er, die Existenz eineiiger Zwillinge ist ein metaphysischer Skandal für jedes individualistische Bewusstsein. Und an anderer Stelle, Verdoppelung ist gefährlich, weil Qualität keine Mehrzahl besitzt. Nicht zufällig also haben sich Laszlo Reves und Gábor Bora für die Geschichte des Prager Studenten entschieden, mit dem klassischen Motiv vom Doppelgänger. Identität in der Krise. Die Identität ist die Krise. Im Hörspiel bleiben nur Stimmen übrig, keine Persönlichkeiten.
Das ist eigentlich wirklich ein Hörspiel. Und ein Hörspiel hat auch eine ganze Menge interessante Fragen, ganz grundlegende Fragen. Zum Beispiel, jemand hat gesagt, dass es gab eine Frau und einen Mann. Und das ist nicht wahr. Es gab zwei Frauen und einen Mann. Aber das ist ein Zeichen, dass die Leute die zwei Frauen als eine Stimme auffassen konnten. Also, dass diese Frauen keine Persönlichkeiten hatten. Und das war der Zweck, Stimmen ohne Persönlichkeiten. Also wenn man hört ein Hörspiel, dann macht man immer den Versuch, diese Stimmen zu gestalten, körperlich machen. Und meine Hoffnung ist, dass in diesem Fall sie waren ganz einfach Stimmen.
Gábor Bora spricht in der Vergangenheitsform, weil sein Statement der Grazer Performance galt, die ein verunsichertes Publikum zurückließ, die trotz Verdoppelung des Themas durch die optische Ebene eher einem Verwirrspiel glich. Verwirrend war das Herumhantieren mit Metallröhren, manchmal synchron, dann wieder asynchron. Reves und Bora verschnüren die Röhren zu einer Doppelröhre. Natürlich bleiben es zwei. Ein Spiel mit dinggewordenen Denkansätzen. Oder vom Band kommen Sätze, die Bora mitspricht, nachspricht. Die Doppelstimme im Raum ist real und wieder nicht, wie Radio selbst. Zur darstellenden Semiotik wird die Aktion endgültig, wenn die beiden Künstler langsam und rituell das Puzzle eines gemalten Tisches auf die Vorderseite eines echten Tisches annageln. Dann fällt einem René Magritte ein und sein berühmtes Bild mit der Pfeife, unter der geschrieben steht, das ist keine Pfeife. Hier ist es die Überlagerung, die Zudeckung eines Tisches mit dem Bild eines Tisches. Auch in der Prozedur des An- und Ausziehens, im gegenseitigen Kleidertausch, agieren Reves und Bora im Spannungsfeld von Identität und deren Auflösung. Ein philosophisches Denkspektakel. Das war die Grazer Performance. Es ist bezeichnend für die Arbeit dieser Künstler, dass sie bei ihrer Umwandlung der Performance in ein Hörspiel auch die Bedeutung des Stoffes verändern, beziehungsweise die Gewichtung verlagern und das Medium Radio selbst auf Wirklichkeit und Duplikat untersuchen.
Es ist auch eine, meiner Meinung nach, sehr wichtiges Problem. Das ist die Frage von der Realität der Stimme. Also die Machtposition des Radios besteht darin, dass die Leute glauben, dass es eine Wirklichkeit ist, dass eine Gleichzeitigkeit und eine Wirklichkeit. Und außerdem, es ist da, also in diesem Raum, als ob diese Erzählung oder dieses Ereignis jetzt stattfindet. Jetzt und hier. Und dieser Effekt von jetzt und hier ist natürlicherweise eine, das ist auch eine Möglichkeit, Machtpositionen zu gewinnen. Und diese Umstände auszudrücken, gab diese Spannung zwischen Original und Doppelgänger. Also
Original, das heißt Gleichzeitigkeit hier und jetzt. Und Doppelgänger, das heißt ein Unterschied, ein zeitlicher Unterschied, ein räumlicher Unterschied und ein ganz wichtiger Unterschied.
Gerade weil der Mensch kein Regenwurm ist, für den so etwas wie Zweiteilung oder Verdoppelung ja eine Kleinigkeit ist, zerbricht der Begriff der einheitlichen Persönlichkeit. Die romantische Literatur ist voller Doppelgänger. Im deutschen Stummfilm tobte ein wahrer Boom. Doch Evers, Student von Prag, Wieners Caligari, Lindaus Anderer und Wegeners Golem, all diese schizophren Zweigeteilten, sind eher ein Fall für die Psychoanalyse. Laszlo Revesz und Gábor Boras Prager Student ist ein Fall für die Medienanalyse. Geschickt, weil konventionell verpackt in die altbekannte Hülle des Hörspiels.
Das ist eine ganz interessante Sache. Eigentlich ein Medienproblem als eine Erzählung zu thematisieren. Und außerdem eine Erzählung, die eine ganz wichtige und alte Erzählung ist. Also die Erzählung von Doppelgänger, die Erzählung von Unsicherheit der Persönlichkeit. Und in diesem Fall, diese Unsicherheit war auch die Unsicherheit des Hörspielmediums.
Ich saß allein im Abteil des Schlafwagens, als ein älterer Herr im Schlafrock die Reisemütze auf dem Kopf bei mir eintrat. Ich nahm an, dass er sich in der Richtung geirrt hatte und fälschlich in mein Abteil gekommen war, sprang auf, um ihn aufzuklären, erkannte aber bald verdutzt, dass der Eindringling mein eigenes, vom Spiegel in der Verbindungstür entworfenes Bild war. Ich weiß noch, dass mir die Erscheinung gründlich missfallen hatte.
Sigmund Freud.
Ich kopierte einmal eine Bleistiftzeichnung im Kopiergerät. Als die Kopie herauskam, entdeckte ich auf ihr einen winzigen schwarzen Fleck, der nicht am Original drauf war. Ich weiß noch, dass mich dieser kleine Fehler sehr zufriedenstellte.
Miklós Erdély. Übrigens, Indigo, so heißt nicht nur die Künstlergruppe um Miklós Erdély. Indigo, das ist auch der Name eines ungarischen Kopierpapiers. Hören Sie also nun Prager Student, ein Hörspiel als Radiokunststück von Laszlo Revesz und Gábor Bora. Eins noch. Das Werk besteht zum größten Teil aus Zitaten, das heißt aus Sätzen, herauskopiert aus Literatur und Wirklichkeit. Und irgendwo mittendrin befinden sich auch kleine schwarze Flecken, in diesem Fall bewusste Kopierfehler. Wenn dadurch Missverständnisse ausgelöst werden, dann machen Sie das Beste aus ihnen, wie Janosch Sugar, ein weiterer Künstler dieser Gruppe.
Missverständnis bedeutet nur eine Seite, eine Sache. Also von meiner Seite kann etwas Missverständnis sein, aber von einer anderen Seite kann das eine neue Bedeutung, eine neue Erscheinung, ein ganz neues Ding sein, also eine Neuheit.
Prager Student. Eine Neuheit von Laszlo Revesz und Gábor Bora.
Prag, der Bahnhof. Regnerischer Spätabend. Der letzte Zug ins Ausland fährt gerade ab. Auf dem Perron steht einer, dem roten Licht am letzten Waggon des sich entfernenden Zuges nachschauend. Der zu spät kommende beschließt, die Nacht in Kneipen zu verbringen. Gibt es eigentlich einen anderen Platz, einen anderen Ausgangspunkt, wo man die Wanderung durch die Nacht beginnt, als diesen? Zum Becher? Viel zu viele Leute. Schlechte Beleuchtung. aber behagliche Stimmung. Man braucht es kaum zu beschreiben.
Hast du das Mädchen gefunden? Unermüdlich suchtest du nach diesem Mädchen. Das Mädchen mit dem langen Haar, aber nur auf der einen Seite.
Das Mädchen mit der Handtasche aus Eidechsenleder.
Und auch die Schuhe aus Eidechsenleder.
Altmodischer Regenschirm, braune Kleidung. Es muss ein schönes Mädchen sein, wenn du so fleißig suchst.
Das Mädchen war nicht hier. Wir saßen hier sehr aufmerksam, aber ein solches Mädchen gab es nicht zu sehen. Bist du vielleicht möglicherweise ein bisschen eifersüchtig? Ein so unübertreffliches Mädchen hat vielleicht einen anderen Jüngling gefunden. Das brauchst du doch nicht ernst zu nehmen.
Ich suche nicht nach diesem Mädchen.
Doch, doch. Hast du gesagt?
Nein. Ich kenne dieses Mädchen. Ich suche es aber nicht.
Das letzte Mal hast du etwas ganz anderes gesagt.
Das letzte Mal?
Ja, genau. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Bist du wirklich eifersüchtig?
Nein. Und überhaupt? Es muss eine...
Aber ja. Oder doch? Sei nicht lächerlich. Schau, da stehen unsere Freunde neben der Ausgangstür. Wir gehen jetzt. Kann dein Mädchen tanzen? Wenn du das Mädchen gefunden hast, können wir uns treffen. Wir gehen nämlich tanzen. Tschüss, bis dahin.
Bonaparte. Die Kneipe ist nicht einmal halb voll. Dunkel. Braune Wände. Alte Holzschnitte, meistens Jagdszenen darstellend. Der Student setzt sich an einen Tisch, wo auch zwei Frauen sitzen, obwohl es auch freie Tische gibt.
Guten Abend. Darf ich?
Na klar.
Endlich fragt er, nicht wahr? Hat er in der Zwischenzeit vielleicht Anstandsunterricht genommen?
Sieht so aus.
Das ist sicher ein lustiges Gespräch. Aber ich würde doch gern fragen, wovon sprechen Sie?
Es ist, als ob Sie ein ganz anderer Mensch wären. Anderes Verhalten, anderer Stil auf jeden Fall.
Das soll wohl die Fortsetzung der gleichen Frechheit sein.
Was für eine Frechheit?
Als ob Sie sich daran nicht erinnern könnten. Mensch, sich damit zu zerstreuen, unangenehme Kriminalgeschichten zu erzählen, gefährliche Geschichten, unbehagliche, obwohl wir sie nicht hören wollten. Und dann noch einmal hierher zu kommen und sich zu verstellen, darüber nichts zu wissen.
Er soll selbst ein solcher Krimineller sein.
Wer?
Sie! Nun aber genug der Spielerei.
Es muss ein Irrtum sein. Ich habe sie noch nie gesehen. Sie verwechseln mich.
Unmöglich. Dieselbe Kleidung, dieselbe Stimme.
Dasselbe Gesicht, dieselbe Frechheit.
Unglaublich. Ich, der nie Kriminalgeschichten erzählt.
Und ob. Und zwar wie ein Schauspieler. Zum Beispiel das sterbende Mädchen mit dem Messer im Rücken. Bitte, anhalten! Helft mir doch! Ihr könnt mich doch nicht hier so anhalten, hier liegen lassen. Ihr könnt mich doch nicht so...
Oder diese! Mensch, der hat ja ganz schön was abgekriegt. Das sehe ich selber. Mit dem Kopf genau auf den Heizkörper. Wie das blutet. Los, ruf an, hol einen Arzt. Dein Jezornmann, immer dasselbe. Der braucht keinen Arzt mehr, den hat's erwischt. Abpfiff, aus. Du spinnst ja. Ich spinne nicht, du spinnst. Ich hab wohl schon ein paar Tote mehr gesehen wie du. Aber trotzdem, so geht's doch nicht, dass der hier so... Ich kann doch nicht für, das wollte ich nicht. Ich habe ihn nicht umgebracht, du weißt ja nicht, was das für ein Schwein war, ein Schnüffler.
Also, stimmt das?
Nein, meine Damen, das konnte doch nicht ich sein.
Ich glaube, wir lassen dieses Gespräch. Komm, Jutta, wir müssen gehen.
Auf nicht wiederschauen.
Aber alles ist möglich heutzutage. Oh, du süße Gewohnheit des Daseins.
Zum Glockenspiel. Die Kneipe ist verhältnismäßig hell, sogar ungewöhnlich hell für eine Kneipe. Die Fenster sind groß. Das ändert aber nichts, weil es draußen kaum Beleuchtung gibt. An den Fensterscheiben sind Regentropfen zu hören und zu sehen. Er steht an einem der Fenster mit einem Bierkrug in der Hand. Ziemlich ratlos.
Grüß Gott! Komm doch zu uns, bitte.
Wir haben eine wichtige Frage.
Wir brauchen deine Antwort.
Was soll denn die Frage sein?
Was ist wichtiger, Strafrecht oder Literaturgeschichte?
Strafrecht, ohne Zweifel. Ohne literaturgeschichtliche Kenntnisse kann man ja schreiben, aber...
Und ohne Kenntnisse in Strafrecht kann man doch Verbrechen begehen. Man braucht nur eine Gelegenheit, die einen zum Dieb werden lässt.
Oder ein Messer.
Messe? Messer? Messen? Message? Einerseits glaube ich nicht, dass man zwischen Schreiben und Verbrechen immer eine Parallele ziehen könnte. Obwohl, manchmal und zuweilen. Andererseits geht es um einen Vergleich. Und eben darum bin ich der Meinung, dass es nicht vorteilhaft und ohne Gefahr ist, gewisse grundlegende strafrechtliche Regeln zu ignorieren. Demgegenüber ist es ganz gefahrlos, nichts über Literaturgeschichte zu wissen. Eigentlich ganz gleichgültig. Gültig. Und gleichzeitig gleichgültig. Erhabene Gleichgültigkeit.
Du hast doch Literaturgeschichte studiert.
Ja, das ist wahr. Aber nur als Mittel zum Zweck.
Welchem Zweck?
Vergessen. Durch Bildung.
Und die Prüfung?
Die Prüfung?
Die Prüfung. Und zwar vermutlich in Strafrecht. Das ist doch wichtiger als Literaturgeschichte.
Wieso?
Ja, es gab zwei Prüfungen gleichzeitig und du konntest dich nicht entscheiden.
Ein Dichter, der das Strafrecht wählt?
Warte mal. Und noch dazu Dichter? Es ist eine Verwechslung.
Aber nein. Dieses Gedicht zum Beispiel. Hans Blumenberg gewidmet. Schrift, Buch. Schiffbruch. Schiffbuch. Schriftbruch.
Stimmt nicht.
Zitierte ich fehlerhaft?
Nein. Oder besser gesagt, ich weiß es nicht.
Oder dieses. Und zwar auf Englisch. To die by my painless steel knife, it is still night. It is still life. Unless...
Warte mal. Ich habe keine Prüfung gemacht. Und darüber hinaus schreibe ich keine Gedichte.
Sie sind nicht so schlecht.
Wer hat gesagt, dass ich gleichzeitig zwei Prüfungen hätte und dass ich Gedichte schreibe?
Du selbst.
Könnte es nicht jemand sein, ein anderer, der sehr ähnlich aussieht?
Nein. Ähnlichkeit hat auch Grenzen.
Oder jemand, der bewusst den Versuch gemacht hat, mich nachzuahmen?
Nein. Nachahmung hat auch Grenzen.
Das verletzt die Grenzen des guten Geschmacks. Wahnsinn! Das ist doch unmöglich.
Was? Dass du selbst bist?
Eine Gedächtnislücke?
Nein! Schon alles in Ordnung. Ich dachte nur, es ist nicht so wichtig. Es ist sehr spät geworden. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen.
Zur Stille vor dem Sturm, beinahe Barbeleuchtung, die in strengem Gegensatz zu der altmodischen Einrichtung steht. Zu viele Leute, meistens Frauen. Er nimmt Platz. Die Wahl ist nicht schwer, es gibt nur einen freien Stuhl.
Guten Abend, Herr Kommissar.
Naja, warum nicht?
Ich fahnde, recherchiere.
Leider, das wissen wir.
Sagen Sie mal, was verkaufen Sie eigentlich so für Gegenstände? Putztücher?
Ja, Putztücher auch.
Und weiter?
Schnürsenkel, Herr Kommissar, Zahnbürsten, Zahnpasta, Seife, Rasiercreme.
Rasierklingen?
Auch, Kommissar.
Welche Marke?
Gillette.
Ist das alles?
Ich glaube, Herr Kommissar.
Schön. Doch ich glaube, Sie haben einiges vergessen.
Küchenmesser, Herr Kommissar.
Weiter. Was noch, außer Küchenmesser?
Rasiermesser.
Warum zögerten Sie, das zuzugeben?
Stört Sie die Lampe?
Sie scheint mir direkt in die Augen.
Ist es so besser?
Besser.
Was rauchen Sie?
Zigaretten, Herr Kommissar.
Hier haben Sie eine. Das Mädchen wurde mit einem Rasiermesser getötet. Jetzt wissen wir, woher das Messer stammt.
Aber Sie, meine Gnädigste, sitzen nur da, ohne was zu sagen. Was verschweigen Sie?
Ich verschweige nichts, Herr Kommissar.
Reden wir unter Männern. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Ich weiß, dass Sie den Mord begangen haben. Aber ich weiß auch, dass Sie ebenso erschrocken über die Tat sind, wie ich, wie wir alle. Es ist einfach über Sie gekommen. Es überfiel Sie und Sie töteten das Mädchen, ohne dass Sie es wollten. Etwas war stärker als Sie. Eifersucht.
Ich bin unschuldig, Herr Kommissar.
Sagen Sie mal, was haben Sie gestern zum Mittag gegessen?
Wernerplatte.
Und was noch?
Käse zum Dessert, Dilsiter und Gorgonzola.
Und weiter?
Nichts.
Ich würde scharf nachdenken.
Schokolade.
Ich habe eben den Bericht vom Gerichtsmedizinischen Institut bekommen. Das Mädchen wurde seziert. In seinem Magen hat man Schokolade nachgewiesen.
Ich habe das Mädchen getötet. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe.
Damit ist der Fall erledigt. Wenn alles so einfach wäre. Es hat mir wirklich Spaß gemacht.
Sie sind ein Unmensch, Herr Kommissar.
Wieso?
Wieso? Sie können den Fall sehr komisch auffassen. Für mich als die Mitschuldige bedeutet der Spaß aber mindestens 2 Jahre. Für Martha sogar 10 Jahre oder mehr. Der Fall war ohne dies erledigt, auch ohne diesen letzten Beweis. Aber Sie, Herr Kommissar, gaben uns Zeit, Wartezeit, hier zu sitzen, wartend und zitternd. Fast 2 Stunden. Ein Unmensch, wie gesagt.
Game over, wie gesagt. Wir können mit einem anderen Spiel beginnen. Disco zum Beispiel. Oder...
Und die Verhaftung?
Keine Verhaftung. Was meinen Sie eigentlich? Haben Sie das Spiel ernst genommen? Oder wollen Sie mich verhaften?
Nein. Nein, das ist nicht unsere Absicht. Sie sind nicht von der Kriminalpolizei? Wirklich nicht?
Na Quatsch. Wir gehen in die Disco.
Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind frei. Komm, Martha, gehen wir. Gute Nacht, Herr Unkommissar.
Gute Nacht. Eine seltsame Nacht.
Bohemia. Die Kneipe befindet sich in einem fensterlosen Kellerraum. Gegenüber der Treppe steht ein Fernseher. Besser gesagt, bloß der Kasten mit immer demselben Programm. Es ist nämlich ein Aquarium im Kasten. Tropische Fische. Diskrete Beleuchtung. Er schaut aber nicht dem Aquarium zu. Er sitzt in Gesellschaft zweier junger Frauen, die zeichnen. Es sind Bekannte von ihm.
Nachtarbeit?
Kann man sagen.
Diese Nacht ist ziemlich seltsam. Eine Menge Verwechslungen. Aber was ist das für eine Zeichnung?
Ein Entwurf. Der Entwurf einer Sternwarte. Unsere Aufgabe, du weißt.
Hier sitzt der Sternbock.
So hoch oben? Dann braucht man aber eine Maschine, um ihn zu bewegen. Einen Kran. Und die Kuppel ist unverhältnismäßig groß.
Ja, es gibt eine Erklärung. Die Kuppel ist etwa 40 Meter hoch. Das ist notwendig, weil das Innere der Kuppel der Sternenhimmel ist. Sie ist mit Sternen bedeckt.
Es ist doch eine Sternwarte.
Die Kuppel ist der mit Sternen übersäte Himmel.
Wir werden den Sternenhimmel malen.
Sternen sein.
Es wird ein anderer Sternenhimmel sein.
Unsere.
Gestirne, Sternbilder, ein sternheller Himmel mit Sternenbewegung.
Der Sterngucker sitzt hoch oben im Himmel, wie ein Astronaut. Er ist zwischen den Sternen und schaut der Sternenwelt zu.
Und kann nach den Sternen greifen.
Er kann eine Sternstunde in der Sternenzeit haben.
Er ist sein eigener Antipode, ein sublunarischer Himmel. Ein Himmel genügt nicht.
Auf keinen Fall. Zum Beispiel, wenn es regnet, kann man die Sterne nicht sehen. Dafür ist der andere Sternenhimmel da. Sternenhimmel als Malerei.
Dann kann der Astronom die inneren Sterne schauen.
Und wie gesagt, es ist ein anderer Sternenhimmel, eine andere Sternkunde.
Die Kuppel als Sternenhimmel ist die Lösung, die Abhängigkeit vom realen Himmel aufzuheben.
Das war ja dein Vorschlag.
Meiner?
Ja, genau. Du hast gesagt, eine Sternwarte darf nicht warten.
Hab ich gesagt? Immer die gleiche Sache. Wann?
Etwa vor einer Stunde. Kannst du dich daran nicht erinnern?
Nein, tatsächlich nicht. Vielleicht vergessen durch Bildung.
Sein, das verstanden werden kann, ist vergessen.
Ja, genau. Wenn der Astronom dem sublunarischen Sternenhimmel zuschaut, wird es klar, dass die ganze Sternkunde nur eine Frage der Perspektive ist.
Goldener Tiger. Die Plakate, die an den Wänden hängen, sind kaum zu sehen, weil es keine elektrische Beleuchtung gibt, nur Kerzen. An einem Ecktisch sitzen zwei Frauen, die in bedruckten Blättern lesen und sich Notizen machen. Anstatt irgendwas zu sagen, blicken sie nur auf und lesen dann weiter, als er sich setzt.
Wir sind gleich fertig.
Hoffentlich störe ich nicht.
Hören Sie bitte.
Jetzt beginnen wir. Ich bin Laura. Ich bin aus den Gedanken eines Mannes entstanden.
Wie heißt der Mann?
Friedrich heißt er. Und wie heißt du?
Ich heiße nicht nur, ich bin Elena. Doch pfui über dich, dass du aus den Gedanken eines Mannes entstanden bist. Und pfui über den Mann, aus dessen Gedanken nur ein Weib entstehen kann.
Wer bist du denn, dass du es unternimmst, dich zu entrüsten?
Ein echtes Weib. Darum kratze ich dir die Augen aus, du Hexe. Warum kommt solch ein Mann denn nicht lieber zu mir? Ich sehne mir die Seele wund, und dieser Friedrich bildet sich aus seinen Gedanken ein Weib, eine Laura.
Weil ihr Frauen für verwöhnte Männer nicht schön genug und für geistreiche Leute nicht gescheit genug seid. Sieh mich an. Ich bin ein Muster für alle Frauen. So muss ein Weib sein.
Schamlose Dirne, Männerschönheit du! Was sind das für Reden? Wieder eine solide Frau, scher dich hinweg!
Ich habe hier dasselbe Recht wie du, Vogelscheuche!
Das werden wir sehen! Pack deine Knochen zusammen!
Langsam, meine Damen! Dieser Diskurs hat mich ganz angegriffen. Ich kann keinen Gedanken mehr fassen, oder ich werde melancholisch.
Nicht unser Fehler. Wir gehen weiter. Ich heiße Liemen.
Oh, du Holde. Bist du etwa der Gedanke einer Frau?
Keineswegs. Ich bin ein ehrlicher Schatten eines Mannes.
Und was tut nun der Mann ohne seinen Schatten?
Er sucht sich seine Augen blind, denn ich fehle ihm.
Komm, setz dich neben mich. Wir wollen plaudern. Warum fehlst du ihm?
Weil er nicht ohne Schatten leben kann. Die Stelle, wo ich angewachsen war, bereitet ihm viel Schmerz.
Der arme Mann ist Friedrich?
Nein. Der arme Mann heißt Emil. Und ich bin lange genug sein getreuer Schatten gewesen.
Zwar bist du herzlos, doch finde ich dich schick.
Wo soll ein Schatten Herz haben?
Küsse mich.
Oh, du Süße.
Nie habe ich einen schöneren Mann gesehen als diesen Schatten.
Gedanke und Schatten. Schattendasein. Wie kann ein Schatten da sein? Hie und da sein? Ich glaube, dass Sie, also die Gestalten, die aus Gedanken und Schatten entstanden, dass diese Gestalten ausgelassene Seinsmöglichkeiten sind. Sie sind eigentlich aus der Spannung zwischen Realität und Möglichkeit entstanden. Sie sind die Fassung eines Lebens nach dem Möglichkeitsprinzip, anstatt nach dem Realitätsprinzip.
Das wäre zu einfach, zu platt. Elena schüttelt Laura, die auseinanderfällt und sich langsam in Teile auflöst. Warum denn? Das Schattenwesen kehrt dem gegenüber zurück, sozusagen zu sich selbst. Der Gedanke ist also Schattendasein. Der Schatten ist Wirklichkeit.
Ja, eine Scheinwelt, mit Scheinwerfern beleuchtet.
Die Frage kann nur einer, der selbst einen selbstständigen Schatten hat, beantworten. Oder der selbst ein Schatten ist.
Also nicht einer, der selbstständige Gedanken hat.
Ja, genau. Schatten hat oder ist. Sind Sie ein Doppelgänger oder haben Sie einen Doppelgänger?
Schon wieder. Immer das Gleiche. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mit mir vorher gesprochen haben? Und zwar heute Nacht?
Genau. Eigentlich ganz spannend. Aber das wissen Sie besser als wir. Sie haben uns aufgefordert, das Schattenspiel zu lesen und es dann dem Doppelgänger vorzutragen.
Doppelgänger?
Sie sind der Doppelgänger. Aber das glauben wir nicht. Es ist selbstverständlich.
Ich konnte Ihnen den Text nicht geben, denn ich kenne ihn nicht.
Außerdem...
Auch das glauben wir Ihnen nicht. Um nichts in der Welt.
Ich sage die Wahrheit.
Welche Wahrheit?
Warum spielen Sie, dass Sie Ihr eigener Doppelgänger sind? Das muss notwendigerweise von Bedeutung für Sie sein.
Von Bedeutung, freilich. Ich habe doch keine Ahnung von der Bedeutung. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll.
Vielleicht haben Sie doch eine Erklärung, was diese Gestalten bedeuten.
Ich weiß nicht einmal, was Sie sind und schon gar nicht, was Sie bedeuten. Ich sollte es doch versuchen. In Angriff nehmen, finden. Und zwar ohne Verzögerung. Es war ein sehr wichtiges Gespräch. Aber es ist Zeit, jetzt Abschied zu nehmen. Auf Wiedersehen.
Genau wie er das vorhin gesagt hat. Doch ein ganz sympathischer Mann.
Dieser oder der andere? Ach Quatsch.
Zur Rose. Eine Art Spätnachtsstimmung. Auch die Einrichtung wirkt, als ob sie müde wäre.
Hallo, hast du Geld mitgebracht?
Das geht wohl kaum so schnell. Zu wenig Zeit. 10 Minuten oder sowas.
Hat vielleicht jemanden niedergeschlagen und jetzt hat er Geld wie Mist.
Nein, kein Geld. Aber Zeit habe ich gewonnen. Tschüss.
Warte mal! Unsere Übereinkunft!
Er kommt ja noch mal zurück. Ein scharfer Typ.
Zur letzten Instanz. Sie machen Feierabend. Schlechte Angewohnheit. Die zwei Kellnerinnen versuchen, die letzten Gäste, ein paar halb betrunkene Männer, mit Unterstützung von Vollbeleuchtung zu verjagen. Was verständlich ist, bald ist es morgen.
Sperrstunde. Ah, Sie sind das. Schon wieder?
Haben Sie etwas liegen gelassen?
Das stimmt, ein Buch. Bildung und Vergessen oder so etwas.
Was? Stimmt, das gehört mir. Dankeschön, Wiedersehen.
Gute Nacht.
Guten Morgen.
Endlich regnet es nicht mehr. Bald wird das Morgenrot kommen. Es ist Zeit, keine Verspätung mehr. Ich kann ihn einholen. Er soll irgendwo hier sein. Wie kann ich ihn aber finden? Wen kann ich fragen? Bloß mein Spiegelbild in dieser Lache, in dieser Pfütze. Wo ist er? Oder es? Oder wo bin ich? Die Identität ist die Krise. Hat keinen Zweck. Dafür wird sie mich zerdrücken. Das sind nicht meine Bewegungen. Das ist nicht mein Körper, der sich da bewegt, in der Lache. Jemand liegt in der Lache. Die Verkörperung meines Spiegelbildes. Ein vernichtendes Gefühl. Und liegt es nicht mehr...
Wie fasse ich, dass du gerade mich so heiß verfolgst? Es scheint, ich bin dir bekannt.
Faselei! Wer bist du?
Das ist nur schwer zu sagen.
Ach was, keine Ausflüchte hier! Wer bist du?
Der Wahrheit die Ehre. Ich bin nicht. Nicht in gewöhnlichem Sinn.
Das hat keinen Sinn, deine Antwort. Du bist nichts weiter als die Umkehrung von mir.
Ich bin ein anderer, nicht du. Darum bist du du und nicht ich. Darum bist du da und nicht hier. Darum hast du andere
keine
Gewohnheiten.
Gewohnheiten hier. Du hast doch eine Gewohnheit, die darin besteht, nicht ich zu sein. Ich bin ich und du bist auch ich. Du bist ich, nichts anderes. Darum kratze ich dir die Augen aus, Schattenunwesen.
Die Augen, die ich sehe in deinen Augen? Ich hasse dich und soll dir helfen?
Nein. Ich mache dir deinen Grund zum Abgrund. Ich zerstöre die Lache, aus der du entstanden bist. Ich trockne deine Lache auf. So und so.
Hüte dich.
Tötest du mich, wirst du damit dich selbst töten.
Quatsch! Warum soll ich dir glauben?
Ein vernichtendes Gefühl. Ich falle auseinander. Hör doch auf damit.
Oh, meine armen Glieder. Sie lösen sich in Teile auf. Ah, meine Füße. Sie verschwinden.
Halt ein,
Freund.
Du tötest ja dich selbst, wenn du mich tötest. Lügnerische Worte. Gerade jetzt, wenn ich dich auseinanderfallen sehe, gerade jetzt bin ich mehr ich selbst als jemals.
Du hast merkwürdigerweise dasselbe Buch wie ich.
Ich schenke es dir.
Ach, meine Hände, meine Arme.
Du hast doch das Buch verloren.
liegen gelassen. In zur letzten Instanz.
Verdammtes Buch. Als ob es jetzt nichts Wichtigeres gäbe. Ach, mein Arm und Glieder. Nichts ist übrig geblieben als meine Stimme. Nimm das Buch,
das Buch.
Eine Stimme kann dich nicht hindern.
Dasselbe. Das hast du dort liegen gelassen. Wo bist du?
Unmöglich. Zur letzten Instanz. Ich bin nie dort gewesen. Ich konnte also das Buch nicht dort liegen lassen. Und es sieht so aus, als ob ich kaum mehr Kneipen besuchen werde können in der Zukunft.
Aber jemand hat das Buch da verloren. Wer? Wenn nicht du.
Merkwürdiger Mensch bist du. Du tötest mich, also deinen Doppelgänger. Und gleichzeitig plagst du über ein Buch. Voll über dich!
Nein, das konnte ich nicht sein. Die Kellnerinnen glaubten, dass ich es war. Und das bedeutet, dass es mein Doppelgänger war. Also du! Du hässliche Stimme!
Genug! Ich hatte das verdammte Buch bei mir, als ich auch Körper hatte. Ich konnte es also unmöglich liegen lassen.
Wer sonst?
Egal für mich. Ein Dritter. Das spielt für mich doch keine Rolle mehr. Das ist deine Sache. Auch eine bloße Stimme ist tödlich. Ich habe ein seltsames Gefühl. Es ist an der Zeit. Denn jetzt steige ich in meinen Busen nieder. Gleich im Schacht. Und grabe, kalt wie Erz, mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Dies Erz, dies läutere ich in der Glut des Jammers, hart mit zu Stahl. Tränke es mit Gift sodann, heiß ätzendem, der Reue, durch und durch. Trag es der Hoffnung, durch und durch. Trag es der Hoffnung durch und durch. Trage der Hoffnung. Trage der Hoffnung. Trage der
Im heutigen Kunstradio hörten Sie Prager Student, die Transformation einer Performance in ein Hörspiel von Laszlo Reves und Gábor Bora. Regie Reinhard Handl. Nächste Woche im Kunstradio Whispering Elms, eine Sprachklanginstallation des amerikanischen Musikers und Komponisten Ed Tomney. Für heute verabschiedet sich Fritz Ostermeier oder Saint-Double.